Ach wie, Sie haben noch gar keine Einladung erhalten? Das ist ja tragisch. Die anderen denken, okay, dann gehen wir wohl alle wieder nach Hause, aber Anthony sagt nee.
Ich unterstütze das. Können wir auch noch mal nachtreten, ja. Wie Lisa das vorhin so schön
ohne
sagte.
Ohne Witz, ne? Was für eine Bitch. Erstmal atmen sie sowieso schon wieder sich so eklig an die ganze Zeit und dann riecht er an ihr und zwar so richtig laut. Das ist so. Mhm. Und Lord Lickerington hat sein Debütauftritt again.
Ja.
Ja.
Du wieder.
Nee, Lisa. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt.
Dein Gesicht hat Bände gesprochen. Also.
Hallo liebe Petmörchen, wir sitzen heute wieder für euch am Mikrofon, um heute Bridgerton Staffel 2 Folge 8 zu besprechen und zwar die letzte Folge dieser Staffel.
Oh, ich kann das doch noch nicht.
Wieso?
Ich weiß auch nicht, irgendwie fühlt sich so ein Finale immer so endgültig an.
Das stimmt, aber ich freue mich auch irgendwie richtig doll jetzt aufs Buch,
ja,
muss
das
ich
stimmt.
sagen. Also
ja.
Irgendwie habe ich schon richtig Bock, jetzt auch das Buch zu besprechen und einfach dann auch die Vergleiche zu haben, finally. Gerade weil uns ja schon so oft angeteasert wurde, dass das Buch so anders ist, ne? Also ich bin echt gespannt. Andererseits freue ich mich auch schon ein bisschen doll auf die neue Staffel und bin so, ah! Also jetzt nicht die folgende natürlich auch, aber auch die ganz neue.
Ja.
Ich will endlich die Benedikt-Staffel sehen. Aber gut, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, ne? Ein ganz bisschen.
Bene, warte auf uns.
Bene, warte auf uns, ja. Ne? Bis wir da angekommen sind, ne?
Vergehen wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre, ja.
Ja, aber ich gebe zu, ich werde sie mir trotzdem vorher schon angucken, weil ich will das nicht wissen die ganze Zeit.
Eine Watchparty machen.
Oh, good idea.
Mhm. Mhm.
Gut, aber bevor wir jetzt eine Watchparty machen, machen wir erstmal eine Dankesparty und zwar mit unseren Steady-Unterstützis, die da sind. Lady Emlyn, Fawkes, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und Lady Godiva.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Oh ja, auch von mir. Und wir freuen uns richtig, richtig doll darüber, dass ihr uns helft, den Podcast am Leben zu erhalten und überhaupt uns dabei, ja, den damit ein bisschen besser zu machen.
Und jetzt kommt noch die schamlose Eigenwerbung, denn wenn ihr so charmant und toll sein wollt wie unsere Steady-Unterstützis, dann werdet doch auch einfach welche.
Wahlweise kann man sich sowas auch zu Weihnachten schenken lassen. Das ist auch gar nicht so teuer, so ein Jahresabo.
Auch das ginge. Zum Ende des Jahres wird der Spreadshop wahrscheinlich auch nochmal die ein oder anderen Rabattaktionen raushauen.
Ja.
Jetzt im November gab es ja einige und die wird es auch bestimmt im Dezember geben.
Ich habe auch einige Weihnachtsmotive schon hochgeladen.
Genau, also falls ihr schicke Weihnachtsmotive auf einer Tasse, einem Pulli oder einer Tasche oder etwas anderem haben wollt, schlage zu.
Ja. Genau, aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich brühwarm in die neue Folge.
Oh ja, das tun wir. Wir steigen dramatisch ein an einem nebligen, sehr verregneten Morgen, denn wir erinnern uns, dass in der letzten Folge Kate vom Pferd gefallen ist und sich offensichtlich den Kopf an einem der Felsen, die dort auch noch lagen, angeschlagen hat.
Hm.
Und Anthony war zum Glück zur Stelle, hat das Ganze mehr oder weniger beobachten können und eilt ihr jetzt zur Hilfe. Allerdings hilft er ihr erstmal auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht so richtig was bringt. Denn ihr müsst euch vorstellen, es regnet in Strömen. Kate liegt da schon ein paar Augenblicke, ist völlig durchgeregnet. Anthony ist durchgeregnet und dann zieht er seinen durchgeregneten Mantel aus, um ihn auf die durchgeregnete Kate zu legen.
Alles ist sehr durchgeregnet.
Ja,
alles
in der Tat.
Hat einen sehr starken Blaufilter, damit wir auch sehen, wie dramatisch, düster, kalt und alles ist, ne?
Bisschen wie in Harry Potter 1.
Bisschen wie in Harry Potter 1, ja.
Genau, und er guckt natürlich, ob mit Kate alles in Ordnung ist und merkt dann ziemlich schnell, oh, ich habe Blut an den Händen, wenn ich an ihren Hinterkopf fasse.
Mhm.
Und er kann dann aber relativ schnell jemanden entdecken, der mit einem Karren unterwegs ist und lässt sich dann eben auch direkt zurück zu den Charmers bringen, sagt eben auch, es muss ein Arzt gerufen werden und alles ist dann eben auch in heller Aufregung. Kate wird ins Bett gesteckt und bei Anthony scheint so langsam aber sicher wieder ein bisschen die Vergangenheit ihm ins Gedächtnis zu kommen, denn solche Szenen kennen wir ja noch aus seiner, ich will nicht sagen Jugend, weil er war 19, aber doch schon aus seinen jüngeren Jahren.
Ja, das stimmt. Ja, und er ist jetzt auf jeden Fall extrem besorgt, ne, dass sie nicht wieder aufwacht eventuell. Und denn sie ist ziemlich, ja, krank angeschlagen jetzt und so, wahrscheinlich durch die Kälte und den Regen dann auch nochmal zusätzlich belastet. Und dann später sehen wir auch, wie auch unter anderem Benedikt zu ihm kommt und eben dann auch ihn so ein bisschen unterstützen will, ne? Also er supportet ihn so ein bisschen, er redet ihm gut zu und Anthony ist wieder typisch Anthony tatsächlich und sagt, ja, okay, wir können ja jetzt eh nichts machen, also tschüss, so ungefähr, ne? Also ja. Es ist halt schon wieder, gut, ja.
Einerseits stimmt es, sie können nichts machen, aber im Endeffekt, ja, fährt Anthony seinen Bruder an, wie der Arzt es ihm gegenüber gemacht hat. Denn was man noch erfahren ist, dass die Wunde anscheinend genäht werden muss.
Mhm.
Und Anthony ist halt so in seiner Sorge erstmal gefangen, dass der Arzt ihn richtig fortschubsen muss und ihn daran erinnern muss, dass er halt Platz braucht, um seinen Job zu machen.
Ja, genau.
Ebenso auffällig ist, dass Benedikt staubtrocken ankommt. Also er wird mit der Kutsche zu den Schamas gefahren sein.
Ja.
Oder es regnet nicht mehr, aber wenn man sich den Hintergrund so anguckt mit dem Fenster, doch, es regnet immer noch.
Ja, er hat dann wahrscheinlich die Kutsche genommen. Das ist ja auch fair. Kann er ruhig machen. Genau, dann gehen wir in unseren Startbildschirm.
Heute läuft es irgendwie nicht.
Dann sind wir bei unserem Bridgerton-Baum in unserer Intro-Szene quasi und wechseln dann rüber in die Gesellschaft quasi zur Ton. Denn alle flanieren, aber sind so ein bisschen gelangweilt, muss man sagen. Denn es gab schon länger nichts mehr von der Whistledown. Irgendwie weiß keiner mehr, was passiert. Es gibt keinen Klatsch und Tratsch. Und irgendwie, einerseits sind die Leute natürlich auch so ein bisschen erleichtert, weil es jetzt natürlich nichts über sie gibt, aber irgendwie fehlt denen jetzt auch so ein bisschen was, ne?
Denen fehlt sogar einiges, denn zwei Gentlemen fragen den Zeitungsjungen, wo sie denn jetzt ihr Gossipblättchen, also wo ihr Gossipblättchen abgeblieben ist.
Mhm.
Und der Junge sagt halt, es tut mir leid, habe ich nicht, aber seid ihr vielleicht an der Tageszeitung interessiert? Also, kind of nonsense, also schon lustig. Na, also überleg mal, was das für ein Dreh ist, dass die sagen, Nonsense steht in der eigentlichen Tageszeitung.
Mhm.
Wie sich das gedreht hat und welchen Stellenwert die Whistledown hat.
Yep.
Ein bisschen liegt aber natürlich auch die Vermutung nahe, dass dadurch, dass die Königin ja jetzt Eloise als Lady Whistledown identifiziert, vielleicht sogar entlarvt hat, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der Rest der Ton glaubt oder weiß, in Anführungsstrichen, dass Eloise dahinter stecken soll.
Nee. Das weiß noch keiner. Und ich glaube, die Königin vermutet sie jetzt auch nicht mehr, nachdem Penelope ja jetzt so einen Schund über sie geschrieben hat.
Ja, stimmt.
Weil das war ja der Plan, das wird sie ja selber über sich nicht schreiben.
Stimmt, so, ne? Ja. So ist es gewesen. Aber die Whistledown ist entsprechend auch bei den Featheringtons Thema, denn auch die beiden älteren Schwestern von Penelope, also Prudence und Philippa, fragen sich, warum hat denn die Whistledown jetzt schon länger nichts mehr geschrieben, wahrscheinlich hat sie einfach nichts mitgekriegt, womöglich ist ihr der Stoff ausgegangen und Penelope sagt daneben entsprechend, naja, vielleicht hat sie sich aber auch einfach vorgenommen, nicht mehr das Leben von anderen Leuten zu zerstören.
Genau, die Philippa, nee, doch, warte, Prudence
ist die Linke.
Linke, Prudence, die hofft auch, dass Whistledown ihr Schreiben wieder aufnimmt, damit sie eben über ihre Hochzeit beziehungsweise ihre Ehesprechung und so weiter dann auch schreiben kann. Und dann wird sie noch so ein bisschen von ihrer Schwester, also von Philippa, geärgert. So, hey, ja, vielleicht will Whistledown ja auch gar nicht über sowas Langweiliges schreiben wie dich, so ungefähr. Und dann haut sie sich noch mit so einem Löffel so ein bisschen.
Ja, gut, dann haben sie noch so ein kleines Wortgefecht mit Penelope, die dann eben auch ihre Mutter fragt, die ja auch mit Jack Faverington mit im Raum sitzt, ob sie nicht rüber zu Eloise kann.
Mhm.
Sie hat ihre beste Freundin schließlich schon seit über einer Woche nicht mehr gesehen. Und Portia wimmelt das ab und sagt, naja, das ist mir völlig egal, wie lang das her ist, in diesen Haushalt gehst du nicht mehr rein.
Genau, die sind quasi gefallen in der Gesellschaft und da kannst du dich nicht mit runterziehen lassen, ne?
Genau.
Ja.
Das tut Portia auch damit entsprechend ab und wendet sich direkt auch Jack zu und fragt eben, wie es denn mit dem Deal mit Colin läuft, denn der will ja in die Minen, die es eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt, investieren.
Ja.
Und Jack versichert, dass der Deal so gut wie im Kasten ist, wollte ich schon sagen, aber so gut wie abgeschlossen ist, genau.
Die Minen gibt's schon noch, aber die werfen halt nichts ab, ne?
Genau so ist es.
Ja, genau.
Die werfen nichts ab. Zwischendurch kommt Featherington O'Brien rein. Ich habe aber vergessen, in welcher Hinsicht eigentlich.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber jetzt, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, es war aber auch nichts Wildes.
Ja, einfach wahrscheinlich, um so ein paar Neuigkeiten auszutauschen. Wir wechseln auf jeden Fall die Szene dann zu den Bridgertons.
Mhm.
Die der Violet bekommt dann auch eine kurze Meldung von einem der Bediensteten. Die ganze Familie sitzt sozusagen auch beim Tee zusammen und auch Violet fragt entsprechend Eloise, ob sie nicht mal wieder rüber zu Penelope möchte, um sich ein bisschen von den Geschehnissen abzulenken. Denn Eloise ist ja gerade sozusagen der Gegenstand des Skandals.
Genau. Ja, genau. Und die Hochzeit noch nach wie vor, ne?
Genau.
Aber trotzdem, ja, genau. Und ja, Eloise denkt sich halt das Gleiche wie das, was quasi vorhin
Porsche
schon gesagt hat. Ich wollte erst Lady Featherington sagen, aber ja, ist ja beides richtig. Egal. Auf jeden Fall. Gott, markieren. Ist heute schlimm. Ja, sie will auf jeden Fall auch nicht dahin, weil sie sagt, nee, du weißt ganz genau, dass Penelope und auch jeder andere quasi gerade Besseres zu tun hat, als sich mit mir abzugeben. Ne? Also das tut ihr nicht gut, das tut niemandem gut. Und dementsprechend wäre das auch nicht in Ordnung, da jetzt rüber zu gehen. Und Violet sieht das dann auch ein und denkt sich ja, okay, gut, klar, wir haben jetzt gerade nicht den besten Stand, aber sollten wir nicht trotzdem versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen? Aber da kann keiner so richtig drauf antworten, denn dann kommt Anthony rein.
Ja.
Und beschwert sich erstmal lauthals über alles Mögliche, ne? So von wegen, hey, was ist hier eigentlich los? Wir haben gerade voll den schlechten Stand. Wir sind ja auch immer noch in Sorge um Miss Sharma, wann die wieder aufwacht. Und überhaupt, Colin, was soll das eigentlich? Ich habe die ganze Woche damit zugebracht, unsere Bücher in Ordnung zu bringen und habe dabei zufällig gesehen, dass du ganz schön viel Geld entnommen hast aus unseren Konten. Was geht hier eigentlich ab und warum fragt mich eigentlich keiner mehr um solche Sachen, ne? Also, ja.
Genau, die Nachfrage findet Colin ein bisschen überzogen, im Übrigen auch Eloise und der Rest der Familie.
Ich muss sagen, das finde ich nicht.
Nee.
Weil wenn er derjenige ist, der sich um die Finanzen kümmert, und die Leute sonst normalerweise vielleicht so ihr Auskommen haben, so ein kleines Taschengeld und so, alles fair, wenn sie das benutzen. Aber wenn jemand wirklich eine große Summe entnimmt, ich finde, das sollte mit der Person, die sich um die Gelder kümmert, schon ein bisschen besprochen werden. Also ich finde nicht, dass er da Unrecht hat.
Finde ich auch.
Weil stell dir mal vor, das machen die alle regelmäßig, ständig, dann haben die irgendwann keine Kohle mehr.
Das ist richtig. Also ich stimme dir da auch voll zu. Vor allen Dingen, weil Anthony noch einen wichtigen Grund nennt, warum es eigentlich gerade nicht gut ist, so viel Geld zu entnehmen.
Ja.
Er beschwert sich nämlich nicht nur über den Stand der Familie und ne, dass es mit Sharma nicht gut geht, sondern aufgrund des Skandals hat den schon das Personal gekündigt zum Teil.
Ach was.
Also er erzählt, dass schon drei bis vier Bedienstete den Haushalt verlassen haben. Und dementsprechend, ja, damit sparen sie ja erstmal Geld, aber theoretisch müssen sie ja dann Geld investieren, um entweder die Leute, die geblieben sind, ne, mehr zu entlohnen, weil sie ja mehr Arbeit haben, oder um die Stellen entsprechend neu zu besetzen. Und deswegen gerät dann Colin ins Kreuzfeuer und er sagt halt, naja, also mir ist zwar jetzt nicht so ganz klar, warum dich das was angeht, aber wenn du es jetzt unbedingt wissen willst, ich hatte vor, in die Minen von Lord Featherington zu investieren. Und Eloise mischt sich dann auch entsprechend ein und sagt halt, ja, darf man hier in diesem Haushalt jetzt schon keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Benedikt mischt sich dann auch noch ein wenig ein. Und im Endeffekt ist es dann so, dass Eloise und Colin die Ersten sind, die so sagen, ja, ich würde mich jetzt hier gerne empfehlen. Die verlassen den Raum und der Rest der Familie merkt, okay, hier ist irgendwie dicke Luft, gerade gar keinen Bock drauf. Und nach finden alle irgendwie einen Grund aller, ich muss jetzt mal eben Mais stampfen gehen, um den Raum zu verlassen. Also Benedikt behauptet, er muss wieder in die Akademie zurück. Ich glaube, Hyacinth sagt, dass sie irgendwie noch irgendwelche Übungen machen muss. Und auch Gregory behauptet, dass er noch irgendwelche Hausaufgaben zu erledigen hat. Und am Ende bleiben Anthony und Violet alleine im Salon zurück.
Ja, genau.
Und Violet möchte dann eben auch von Anthony wissen, wie es ihm denn geht und wie es gerade auch um Miss Sharma steht. Und Anthony wirft halt quasi alles sozusagen von sich und behauptet, er hat für solche Gefühlsduseleien gerade einfach keine Zeit. Und das trifft Violet auch. Also man sieht, sie hat durchaus Tränen in den Augen. Das zerbricht sie auch so ein bisschen, dass es ihrem Sohn so schlecht geht. Und dann sagt sie einfach nur, naja, ich habe gedacht, du willst dir vielleicht mal Zeit dafür nehmen. Und dann verlässt auch sie den Raum.
Ja, genau.
Wolltest du noch was nachrecherchieren?
Ja, oder? Ich wollte gerade recherchieren, ob das stimmt, dass die Bediensteten überhaupt zu der Zeit schon bezahlt wurden. In London um das Jahr 1900 wurden die Kosten für Dienstmädchen mit etwa 60 bis 70 Pfund jährlich veranschlagt. Davon empfielen etwa ein Drittel auf den Lohn. Erfahrene Kraft, 1870. Wann waren wir jetzt? 1800?
13. Also im frühen 19. Jahrhundert.
Weil ich meine nämlich, dass es um die Zeit noch keine Mitte des 19. Jahrhunderts, 1890er, Fabrikarbeiter, Lohnung, Verpflegung. Ja, guck, vorher wird nämlich auch nichts erwähnt. So, Großbritannien war es noch im 18. Jahrhundert durchaus üblich, dass Dienstboten in denselben Räumen wie Familienmitglieder ihre Arbeitsgelände zu nehmen, Bürgerschaft, bla bla bla. Ja, weil die ersten Sachenaufzeichnungen gibt es tatsächlich aus England erst, das ist so 1890 und sowas oder Mitte des 19. Jahrhunderts erst Leute bezahlt wurden.
Gut, es wäre jetzt aber für Bridgerton auch nichts Ungewöhnliches, wenn sie da einen moderneren Weg sozusagen gehen.
Ja, aber
und der Lohn sozusagen eigentlich Kost und Logis sozusagen ist, ne?
Ja gut, aber das ist ja kein Lohn, ne?
Nee, das ist kein Lohn, das ist
das
richtig.
Das ist Unterbringung.
Richtig.
Ja, gut. Wollen wir das noch erzählen oder eher nicht?
Ja, kannst du gerne machen.
Genau. Ach nee, ist egal.
Willst du denn in die nächste Szene einleiten?
Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da passiert ist. Wir sehen Kate.
Okay, gut, dann mache ich weiter.
Ja.
In der nächsten Szene sehen wir dann noch einmal, dass Kate nach wie vor nicht aufgewacht ist. Die Sharmas und auch Lady Danbury sitzen bei ihr am Bett und warten halt sehnsüchtig darauf, dass es ihr wieder besser geht. Eloise guckt in einer Szene ein bisschen verträumt aus ihrem Fenster.
Aber da ist sie ja in ihrem Zimmer, da sind wir ja nicht bei den Sharmas.
Nee,
ne?
Das ist richtig.
Genau.
Also Eloise ist dann, da sind wir wieder bei den Bridgertons zurück.
Ja.
Und der Kutscher, der sie ja sonst immer nach Bloomsbury gefahren hat, der klopft bei ihr an.
Und hat ein Paket für sie dabei.
Und hat ein Paket für sie. Und Eloise möchte aber keins. Und er sagt dann, naja, also ich glaube, dieses Paket, das hätten sie halt schon ganz gern.
Mhm.
Lässt es dann so ein bisschen verschwörerisch verschmitzt mit so einem, ja, irgendwie charmanten Grinsen im Gesicht.
Ja, aber auch mit so einem Blick so,
Ja, genau, so als ich bin der Mitwisser, schleicht er sich dann auch relativ schnell wieder aus dem Raum raus und Eloise Neugier ist geweckt.
Absolut. Ja, er sieht übrigens sehr sympathisch aus, haben wir vorhin noch festgestellt, dass der irgendwie so ein netter Verschwörer-Dude mit
ja, irgendwie schon,
dabei
ne?
ist. Ja. Genau, ja, und sie packt dann auch das Paket aus. Und sieht dann, dass da ein Buch drin ist und da fällt eine Notiz raus. Und dann liest sie die kurz und dann wechseln wir die Szene in die Druckerei.
Richtig.
Wir können uns natürlich schon denken, dass das wahrscheinlich von Theo ist. Ne?
Ja.
Aber ja, sie taucht dann da nämlich auch auf. Und er schaut sie erstmal richtig überrascht an, fängt dann aber an zu lächeln. Und er so, du hast also meine Notiz gefunden. Und sie so, ja. So, was willst du denn jetzt noch von mir so ungefähr? Ne? Und dann meint er, ja, ich wollte dir nur sagen, dass jetzt Lady Whistledown ihr Business woanders hinbringt. Deswegen habe ich ja auch nur quasi mit dir das Ganze abgebrochen, weil ich wollte nicht, dass sie schlecht über dich schreibt und sie, naja, das ist jetzt wohl zu spät. Und überhaupt, warum hast du mich die ganze Zeit angelogen, wenn du das die ganze Zeit wusstest? Was soll das denn? Und so. Und also, naja, ich wollte dich halt beschützen, ne? Auch. Also irgendwie.
Und sich selbst aber auch.
Und mich natürlich auch, genau. Aber vor allen Dingen wollte sie eher halt nicht, dass sie schlecht über sie schreibt, aber das Ding ist ja jetzt wohl durch, ne? Aber
genau.
Jetzt kommt ja auch noch eine geile Sache, dass Eloise jetzt meint, okay, weißt du was, Damage is done, ne? Aber jetzt, wo wir uns zusammentun können, ne? Und du weißt von ihren Praktiken und ich weiß vieles über sie, vielleicht können wir sie jetzt enttarnen. Und er guckt sie dann erst so an, so ein bisschen nachdenklich. Und dann fängt er aber auch an zu grinsen und denkt so, Und dann haben die beiden eine Mission.
Irgendwie finde ich es halt ganz süß, ne? Weil man merkt halt schon, dass die beiden eigentlich was füreinander empfinden oder zumindest
ja.
Theo was für Eloise übrig hat. Und das ist auch so ein Grinsen im Sinne von That's my girl schon fast. So, ich habe nichts anderes von ihr erwartet, dass Eloise sozusagen das Momentum nutzen will, um sie zu enttarnen. Weil es ist genau wie Isa sagte, Eloise betont halt, dass Lady Whistledown aktuell nichts veröffentlicht und dass jetzt eben auch die perfekte Gelegenheit dazu ist. Was Theo aber auf jeden Fall auch noch erzählt ist, weil jetzt ist der Drop sowieso gelutscht und Whistledown macht sowieso nichts mehr bei denen, dass die immer in den ganz frühen Morgenstunden eingereicht worden sind.
Genau.
Damit das eben in den Druck geht. Ja, dann wechseln wir die Szene in den Königspalast rüber. Wir sehen, dass Queen Charlotte sich erstmal ein wenig Schnupftabak gönnt.
Genau.
und Lady Danbury zu Besuch hat.
Ja, Charlotte ist offensichtlich gelangweilt, ne?
Ja.
Denn Lady Danbury fragt sie auch so, ja, was ist denn jetzt so los und warum haben sie mich denn eingeladen, so ungefähr? Und Queen Charlotte so, ja, also jetzt, wo die Whistledown mich nicht mehr ablenkt und das alles gerade egal ist, so ungefähr, ja, da dachte ich, ich könnte ja auch mal mit ihnen wieder reden. Also so, ne, wir können ja mal ein bisschen uns austauschen, so als alte Freunde und so. Und Lady Danbury so, ah, I see. Jetzt bin ich also wieder gut genug, ne, so.
Das und dann überlegt Queen Charlotte ja auch noch mit, ach ja, und Miss Sharma, vielleicht kann ich ja so ein Genesungspaket fertig machen. Und Lady Danbury sagt, na, es ist aber großzügig.
Ja, das wäre ja sehr nett von Ihnen, ja, ja. Und dann, ja, ja, so bin ich, genau, weiß ich ja.
Edel, hilfreich und gut.
Das ist einfach so geil, wie sie einfach auch überhaupt gar keinen sozialen Filter hatten. Das ist großartig.
Ja, ja. Das ist richtig. Also man merkt, es ist so ein bisschen socially awkward zwischen den beiden. Und Lady Danbury sitzt da und denkt sich, okay, also ich hätte ja eh nicht Nein sagen können, aber was zur Hölle mache ich hier eigentlich gerade?
Und dann fragt sie ja auch noch so, ja, ist denn irgendwer anders jetzt, der gerade heiratet? Tritt irgendwer vor den Altar? Gibt's irgendwas zu erzählen? Und Lady Danbury, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht so, ne? Wir kümmern uns jetzt gerade mehr um Miss Sharma, ne? Also,
Man merkt halt, die Whistledown hinterlässt jetzt ein Loch, ne?
Ja.
Weil vorher wussten alle über sämtlichen Gossip Bescheid, weil er nachzulesen war.
Ja.
Und jetzt, wo mal so, was wurde noch in der Anfangsszene vermutet? Ich glaube, da ist sie seit 2 oder 3 Wochen schon nicht mehr dabei, was zu schreiben.
Mhm.
Das heißt, was hatten wir noch für ein Pensum am Anfang festgelegt? Ich glaube, 2-mal wöchentlich ist was erschienen.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwann 1-mal wöchentlich. Das heißt, 3 bis 6 Whistledowns sind ja einfach gar nicht da gewesen.
Jupp.
Und wenn dann natürlich auch keine gesellschaftlichen Anlässe stattfinden, fehlt dann halt auch auf einmal der Gossip.
Ja, so ist es.
Dann sind wir im Gentleman's Club von Will, von dem ich nicht mehr weiß, wie er heißt, ehrlich gesagt.
Das weiß ich auch nicht. Mondridge's Club?
Vielleicht, ja.
Mondridge's
Gentleman's Club?
Ja.
Jedenfalls fokussiert Will da gerade den Tisch, an dem Jack Faverington zusammen mit Colin sitzt.
Mhm.
Und das fällt auch seiner Ehefrau schon auf, die auch zu ihm sagt, Will, Deine Aufmerksamkeit wird hier gebraucht und mit hier meine ich diese Bar und nicht den Tisch da drüben.
Mhm.
Er kann es aber nicht so richtig lassen, also wir hören sozusagen auch, wie Jack und Colin sprechen, wie sie den Deal sozusagen auch gerade ja abschließen.
Mhm.
Und Will geht aber rüber und möchte Colin warnen. Er sagt halt ganz ehrlich, also das sollten sie sich nochmal überlegen, Lord Bridgerton, weil mir scheint es auch so, dass mein Gentleman's Club hier zu den persönlichen Büroräumen von Jack Faverington geworden sind.
Und für seine Scharlatanereien quasi, ne?
Genau.
Für his Schemes, ja.
Genau, und dann beschimpft er ihn eben auch als Betrüger oder benennt ihn zumindest so und gibt dann eben auch zu, dass er eigentlich auch aus eigener Erfahrung weiß, wovon er spricht, weil er ja schon mit seinem Cousin zwielichtige Geschäfte eingegangen ist, die ihn damals eigentlich in Teufels Küche hätten bringen können. Und Jack erhebt sich dann eben auch erbost über diese Unterstellungen. Und Colin, ja, setzt sich aber für Jack Faverington ein. Er sagt dann eben mit, hey, sie sollten hier nicht mit solchen Unterstellungen um sich werfen.
Mhm.
Die Familie Faverington ist eine ehrbare Familie, die sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen. Und watscht Will in dem Sinne halt ab, ne? Und Will steht dann eben wie vom Donner gerührt da. Und es ist halt einfach schon bitter, ne? Weil im Moment denkt man sich, Colin, du müsstest eigentlich gerade nur auf Anthony hören, der noch gar nicht weiß, was Phase ist.
Ja.
Aber hör doch wenigstens auf Will oder sei wenigstens skeptisch und geh der Sache einmal nach.
Genau, ne? Anstatt so dieses einfach blind den zu verteidigen auch und so. Also irgendwie ganz schwierig. Und das nur, weil Will, sag ich mal, so ein Self-Made-Man jetzt ist, dass er ihn direkt so abtut, so als, ja, da ziehen sie sich den Dreck von ehrbaren Familien, den Namen von ehrbaren Familien in den Dreck, so.
Den Dreck in den Namen.
Genau, und das, nee, das tut einfach so weh, ne? Man denkt so, oh Mann, Colin, lauf doch nicht sehenden Auges in dein Verderben, so.
Und was wir ja in der Szene noch bei den Bridgertons vorher erfahren haben, ist ja auch, Colin ist ja 21.
Ja.
Denn als Anthony das ja gesagt hat mit, hey, du hast da irgendwie viel zu viel Geld weggenommen, Ja. Sagt ja noch Eloise, ja, darf man hier in diesem Haushalt keine eigenen Entscheidungen treffen? Und dann sagt Benedikt ja auch darüber hinaus mit, ja, ne, weil immerhin ist er ja schon 21.
Ja.
Und ich denke mir gerade, ja, aber irgendwie ist der auch erst 21.
Ja, er ist also, halt auch echt noch jung. Ich meine, klar, in dem Alter musste man, sag ich mal, früher erwachsen sein. Aber trotzdem, das ist auch schon, nee, der hat doch auch einfach noch von Tuten und Blasen keine Ahnung, ne? Und anstatt, dass er da wirklich, wenn es da um wirklich viel Geld geht oder eine größere Summe geht, dann konsultier dich doch mit deinem Bruder. Dann lass das doch mit ihm absprechen. Das ist doch nicht schlimm. Ja, er will jetzt seinen Mark on the World machen. Er will jetzt selber irgendwas erreichen. Ja, okay, fair. Das möchte er vielleicht. Aber dann, er soll doch abwarten. Er soll doch eben, wie gesagt, sich dann einen Rat holen oder so. Er kann ja trotzdem das für sich verbuchen, wenn er da einen guten Riecher hatte. Wenn genau. Nee, aber nicht, kann er sich aber auch vor Ruin bewahren, so, ne?
Richtig. Es ist halt bitter, weil es ist die Katze im Sack kaufen, ne? Mhm. Sind wir mal ehrlich, weil im Endeffekt wird Colin dort investieren auf Basis von Aussagen. Er hat die Minen nicht besucht.
Genau.
Keiner von denen, die da investieren, hat irgendwelche Papiere gesehen, also ja. irgendwelche Dokumente.
Das Einzige, die belegen, was sie gesehen haben, ist diese Kette, die aber auch von sonst woher stammen kann.
Korrekt, ne? Somit, das sind Steine aus der Mine und wir wissen ja, dass das gefakte Steine sind, dass das eigentlich nur Glas ist. Und ja, im Endeffekt, das ist die Basis. Aber so würdest du ja heutzutage kein Geschäft abschließen, wenn du bei klarem Verstand bist. Du würdest dir Dokumente angucken, du würdest dir Nachweise erbringen lassen, wenn es um so viel Geld geht, damit du eine Garantie dafür hast, dass das gut investiert ist.
Ja.
Das ist ja gut, ne? Aber so ist es in der gehobenen Gesellschaft, zählt dann in dem Moment der Ruf und der von Anne Faverington scheint ja in dem Sinne gut genug für Colin zu sein, dass er das jetzt eingehen.
Naja, vor allen Dingen ist es halt gerade auch alles mehr Schein als Sein, ne?
Ja,
also
genau.
Das ist halt das Ding und das schaffen die ganz gut, der Gesellschaft zu verkaufen gerade anscheinend, ne?
Ja.
Weil ja auch alle anscheinend da investieren, was wir ja gleich in der nächsten Szene auch hören.
Genau.
Denn wir wechseln ja zu Portia ins Schlafzimmer.
Mhm.
Und Jack kommt rein und verkündet ihr eben die gute Nachricht, dass Colin quasi angebissen hat, ne? He's taken the bait. Und sie sagt erstmal, oh, aber sie dürfen doch nicht einfach in mein Schlafgemach kommen. Ich meine, wir sind ja jetzt zwar Businesspartner so ungefähr, aber trotzdem, ne, das geht doch nicht. Und er so, ja, okay, aber ist doch jetzt gut für uns, ne? Und dann meinte er auch so, ja, und wir haben jetzt auch langsam auch nicht mehr so viele, die wir quasi damit reinziehen können. Denn wir haben die Gesellschaft gemeinsam als gutes Team quasi relativ gut abgegrast, ne?
Genau. Was wir vorher im Gentleman's Club noch erfahren und was jetzt hier in der Szene auch weitergeht, ist, dass Will sozusagen auch Colin nochmal warnen möchte, so nach dem Motto, ja, was meinen Sie denn, woher die Faverington's auf einmal die Kohle herhaben, um so einen riesigen Ball auch zu organisieren? Weil die Faverington's das normalerweise nie machen. Die haben noch nie selber einen Ball ausgerichtet. Jetzt auf einmal tun sie es, weil sie natürlich durch die Investition das Geld dafür haben.
Ja.
Und während Jack halt reinkommt und das Ganze sozusagen erzählt, ist nämlich Portia auch gerade dabei, so Farben, so Sachen für den Ball auch auszuwählen und fragt dann eben auch mit, ja, es muss alles vergoldet sein. Mögen sie eigentlich Gold und so?
Ja. Goldene Drinks, goldene Blumen, goldene Kleidung, alles muss Gold sein.
Genau, alles muss Gold sein. Und
wie stilvoll.
Ja, auch gern.
Das ist ein bisschen wie Dumbledore mit seinem Goldfetisch.
Nee, aber gut, aber bei Dumbledore, also bei ihm ist weniger, dann aber auch schon fast mehr. Also sie wird es ja komplett übertreiben.
Mhm.
Egal, jedenfalls geht das Gespräch noch weiter in die Richtung, was ist denn, wenn dann irgendwann alles auffliegt? Haben sie denn da sozusagen gar keinen Fluchtplan? Und Jack sagt, naja doch, den habe ich wohl, wir werden London verlassen.
Wir gehen nach Amerika.
Wir gehen nach Amerika.
Ja.
Und Portia steht da und sagt, ich gehe garantiert nicht nach Amerika.
Mhm.
Und das möchte Jack ihr jetzt so ein bisschen schmackhaft machen. Er kommt ihr immer näher, wo man auch den Größenunterschied der beiden richtig sieht.
Ja.
Weil Portia muss richtig doll den Kopf in den Nacken legen, um zu ihm aufblicken zu können. Er beugt sich runter. Es wirkt alles so, als würden sie sich gleich auch küssen.
Das passiert aber nicht.
Das passiert aber nicht, obwohl Portia schon erwartungsvoll die Lippen spitzt.
Mhm.
Aber er erzählt dann eben mit, stell dir vor, das Land unbegrenzter Möglichkeiten in einer ganz neuen Stadt, wo wir nicht von den Begrenzungen dieser gottgegebenen und gottverfluchten feinen Gesellschaft eingeengt werden, womit er natürlich in dem Moment ja darauf anspielt, dass er eigentlich sie gerade ganz nice findet, aber mit der Tochter halt verlobt ist und eigentlich die heiraten soll.
Ja.
Und Porsche wirkt so, als hätte sie da durchaus, wäre sie dem eigentlich gar nicht so abgeneigt.
Das stimmt. Ja, und dann geht Jack auch wieder und ja, Porsche ist etwas stunned und bleibt in Gedanken alleine zurück.
Vielleicht auch ein wenig erhitzt, weil er ein bisschen Luft zu fächeln.
Meinst du, sie ist jetzt ein bisschen erregt?
Vielleicht.
Ja, wer aber nicht besonders erregt ist, ist gerade Kate, denn die liegt immer noch
die Überleitung
im Bett und ist noch nicht ansprechbar. Und Edwina ist bei ihr und macht sich halt richtig Sorgen und sagt ihr eben auch, Kate, du musst bitte aufwachen, du kannst nicht so von mir gehen sozusagen, ich brauche dich noch und wir müssen doch noch. Aber was sie nicht müssen, das sagt sie dann nicht mehr, denn sie setzt sich dann hin und liest ein Büchlein. Und dann irgendwann wacht Kate auf und spricht sie auch sehr, sehr, sehr schwach an und sagt eben Edwina. Und dann geht sie zu ihr hin und sagt, oh Kate, Kate. Und dann ruft sie auch sofort ihre Mutter und Lady Danbury, dass die unbedingt ganz schnell herkommen müssen. Ja, und dann wacht Kate auf und dann fragen sie auch, woran sie sich denn erinnert. Und sie, ja, ich erinnere mich an, dass ich ausgeritten bin und an den Sturz. Und, oh Mann, ja, das tut mir so leid, ne, das war so dumm von mir. Und alle, nein, ist gut, entspann dich, beruhig dich ein bisschen, du musst wieder zu Kräften kommen. Und dann fragt sie direkt nach Anthony, ob er auch mal da war, um sie zu besuchen. Und die anderen sind so ein bisschen betreten und schweigen dann. Und sie, ah ja, verstehe, okay. Und dann sagt Lady Danbury noch, ja, aber er hat dich ja gerettet und zwar sehr, sehr galant, also sehr gentleman-like so, ne? Und sie, ja, okay, aber danach. Ja, und da kriegt sie halt keine Antwort drauf und das sagt halt dann eben auch alles, ne?
Ja, wobei, ne, also ist halt, einerseits ist es verständlich, weil dieser Sturz, das schien ja auch alles sehr dramatisch gewesen zu sein, also so wie es hier dargestellt wird, hing ja ihr Leben schon fast am seidenen Faden.
Mhm.
Das möchte ich nicht so salopp formulieren, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es war auf jeden Fall ja eine durchaus ja gefährliche Situation.
Ja.
Und ich denke mal, Kate wird in dem Fall einfach die Hoffnung gehabt haben, dass alles, was so vorher war, deswegen halt sozusagen keine Rolle gespielt hat.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch schwierig, haben wir während des Guckens gesagt, weil es war ja nun mal einfach merkwürdig zwischen den allen.
Ja, es war merkwürdig, gerade wenn Kate gerade nicht ansprechbar ist. Dann wäre halt Anthony da hingekommen und dann wäre halt auch betretenes Schweigen zwischen ihm und Edwina gewesen und zwischen der Family. Also irgendwie ist es dann halt auch alles, ja, merkwürdig. Mal abgesehen davon hätte vielleicht auch die Gesellschaft, die das ja auch mitbekommen hätten, dass er da regelmäßig hingegangen ist, vielleicht auch einfach sich das Maul drüber zerrissen. So, ja, warum guckt er denn so oft nach ihr? Das ist ja merkwürdig und so, ne?
Oder sie hätten es nicht mitgekriegt, weil die Whistledown ja nicht
gut, aber das konnte er ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Und mal abgesehen davon wissen wir ja auch, wie traumatisch das für Anthony war, dass ja er ja auch seinen Vater verloren hat und dass er jetzt, glaube ich, auch einfach gerade so massiv Angst hatte und sie eben nicht besuchen konnte, weil er eben wieder die gleiche Angst hatte, ne? Also für ihn ist das wahrscheinlich gerade einfach so ein Flashback wie damals. Und
auch bei der Geburt von der, also
genau,
ne, wo die Mutter in den Wehen lag und man ihm dann diese Entscheidung ja auch abverlangte, wen soll ich retten, ne?
Ja, und vielleicht ist das einfach too much für ihn gerade gewesen. Kate nimmt das Ganze aber echt nicht gut auf. Sie ist sichtlich gekränkt und sagt dann auch, ja, ich brauche jetzt Ruhe, also lass mich bitte alleine, so ungefähr. Ja, und dann wechseln wir auch zu besagtem Anthony, der gerade über den Büchern wieder gebeugt sitzt und dann fragt, ja, Mutter, was ist denn? Weil Violet kommt rein und sie sagt ihm dann, ja, Anthony, ich muss dir was sagen, ne? Und er dann, sie ist aufgewacht, ne? Er weiß es halt einfach direkt, ne? Und dann fällt wirklich alles von ihm ab, ne? Also die ganze Anspannung, der ganze Stress, er fängt an zu weinen, auch wenn er sich das natürlich nicht so richtig doll anmerken lässt, ne? Er hat halt das Gesicht in den Händen vergraben. Und Violet tut das halt auch so leid, die setzt sich halt neben ihn. Und ich war so, mein Gott, jetzt nimm deinen Sohn doch mal in den Arm und so, ne?
Ja, das passiert
aber
nicht.
Aber das passiert nicht. Sie nimmt zwar gleich noch seine Hand. Ja, aber dann, die Szene ist ein bisschen, also einerseits ist sie ganz süß und auch ganz schön, aber wir hatten auch so ein bisschen unsere Problemchen mit der Szene, ne?
Ja, es ist, man muss sich halt einfach vorstellen, Anthony hat da, auch wenn er es nicht so richtig zeigt, eigentlich gerade ein Gefühlszusammenbruch,
absolut,
ne, weil die Anspannung von ihm abfällt und er ist jetzt halt total erleichtert, dass die Liebe seines Lebens, so müssen wir es ja nun einfach mal ausdrücken, die ganze Sache gut überstanden hat und er das wird er jetzt auch gleich noch mitteilen, hat eben Zweifel, ob er sie jetzt überhaupt besuchen kann. Und natürlich ist es schön, dass Violet da bei ihm bleibt und ihm auch Trost spenden will. Aber auf der anderen Seite überträgt sie das Ganze auch sehr stark auf sie, weil sie nämlich davon spricht, ne, entschuldigt sich dafür, dass er damals, als es mit dem Vater passiert ist, so doll in die Verantwortung gezogen worden ist. Sie würde alles anders machen, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte. Und natürlich sind das schöne Worte. In dem Moment wirkt das aber ein bisschen so, als würde eigentlich Violet in dem Moment getröstet werden müssen. Und dann geht's an der eigentlichen Szene vorbei.
Ja, so ein bisschen halt, ne? Weil sie macht halt viel über sich, was Mona gerade schon sagte. Und ja, es ist halt so, ja, oh, ich könnte alle, wenn ich alles rückgängig machen könnte. Und das tut mir so leid. Und dies, das, weißt du, und das ist nicht das, was er vielleicht gerade braucht. Sondern mehr dieses, nimm ihn doch mal im Arm und sag ihm, hey, geh doch zu ihr hin, ne? Du kannst sie, also das sagt sie ja auch gleich und das macht's dann auch wieder schön, weil sie sagt, ich verstehe dein Leid und ich weiß, dass du das vermeiden willst, aber du kannst sie nicht gehen lassen. Es ist nicht oft und es ist auch nicht fair, dass man seine Liebe, sag ich mal, so findet, aber es ist, du kannst sie nicht gehen lassen, weil wenn du sie gefunden hast, dann musst du das auch wahrnehmen, so, ne, in dem Moment. Und ja, das ist halt einfach so ein, das ist dann auch ganz süß und dann nimmt sie auch seine Hand und drückt sie auch und ich glaube, er versteht das dann auch und er hat, ist dann aber auch immer noch so ein bisschen ergriffen und weiß halt noch nicht so ganz, was er tun soll, ne?
Ja, es ist halt, Violet erklärt das eben auch damit, wie stark war eigentlich die Bindung zwischen ihr und Anthonys Vater und ihrem Ehemann, wo sie halt dann eben auch sagt mit Anthony, ganz ehrlich, kannst verstehen, deinen Vater zu verlieren war das Schlimmste für mich. Da bin ich durch die Hölle gegangen. Es gibt immer einige Widrigkeiten, auch ne, wie Isa schon sagte. Manchmal sind die Umstände, wie sich die wahre Liebe findet, halt nicht gerade die einfachsten. Aber sie sagt halt am Ende, die wahre Liebe macht das alles wett.
Ja.
Also das ist es wert.
Worth it, ja.
Ne, it's worth it, ganz genau. Und deswegen versucht sie ihm da auch nochmal so ein bisschen ins Gewissen zu reden und zu sagen, ja, es mag sein, dass es jetzt schwierig ist. Es mag sein, dass die Tonnen das mit hochgezogener Augenbraue betrachten wird.
Ja.
Aber ist es das nicht wert, wenn du mit der Frau zusammen bist, die du wirklich liebst?
Ja,
und
genau.
Und das ist eben auch die entscheidende Frage.
Ganz genau. Dann wechseln wir die Szene in die Modist. Und ja, Eloise kommt rein und die vergeht gar nicht lange, ne? Die guckt sich einmal kurz um und setzt dann auch Madame Delacroix total auf den Pott und sagt, ja, hier, Whistledown, müssen wir jetzt mal drüber sprechen, ne? Weil, ganz ehrlich, ich meine, ich hatte zwar mal die Vermutung, dass sie das sind, aber ach, da habe ich mich natürlich vertan. Aber sie haben mit Sicherheit mit der zusammengearbeitet, ne? Denn bei ihnen gehen ständig Päckchen rein und raus. Und da würde das ja gar nicht auffallen, wenn sie einfach mal die neueste Ausgabe zu irgendeinem Drucker bringen lassen würden oder so, ne? Und dann meint sie so, was erzählst du denn da? Das ist doch Quatsch, das wäre doch total gefährlich und nicht gut für mich, wenn ich mich mit so einer skandalösen Person einlassen würde. Miss Eloise, da erzählen sie doch Quatsch und gerade sie jetzt in ihrer Situation sollten doch mal sich überlegen, was sie jetzt überhaupt hier erzählen, so ungefähr. Ja, und das lässt Eloise einfach nicht so auf sich sitzen, ne? Sie redet ein bisschen weiter auf sie ein, sie werden aber unterbrochen.
Ja, bevor sie aber unterbrochen werden, hat Eloise noch einen Beweis anzuführen, denn sie zitiert nochmal aus der Ausgabe, in der Madame Delacroix Modiste ja so in den Himmel gelobt worden ist. Und dann sagt sie eben auch mit, ja, sie können mir nicht erzählen, dass sie davon nicht profitiert haben, weil genau nach dieser Ausgabe ist boomte ihr Geschäft wieder. Und Madame Delacroix ist old, wieso? Also
ja,
da,
genau.
Da
aber immerhin weiß sie, was sie tut, ne?
Genau, und dann sagt, aber ich muss sagen, die Modiste bleibt cool, ne? Sie sagt also, Eloise, sie sind auch wirklich die Einzige, die es wahrscheinlich fertigbringen würde, das Wort alt als Kompliment zu betrachten, wenn man halt eine Frau ist.
Ja.
Aber wie schon gesagt, die beiden werden unterbrochen, denn die Featheringtons kommen herein und Portia kündigt schon an, wir müssen alle vergoldet werden,
ja,
Madame Delacroix.
Madame Delacroix, vergolden Sie uns. Los!
Und zwar komplett. Ja. Und dann kommt natürlich auch Penelope rein und die beiden sind so ein bisschen, ja, geschockt davon, sich zu sehen, weil es ist ja jetzt auch schon eine Woche her, dass sie sich nicht mehr unterhalten konnten und Eloise sagt halt direkt, triff mich draußen.
Ja, genau.
Gut, gut. Ja, wir befinden uns im Hinterhof der Modiste, wo ja Eloise sozusagen Penelope hinführt Und sie fällt auch dort direkt mit der Tür ins Haus und sagt Penelope, dass sie jetzt herausgefunden hat, dass in der Druckerei, in der Fio arbeitet, dass genau die Druckerei ist, wo Lady Whistledown immer ihr Skandalblättchen hat drucken lassen und die beiden jetzt sozusagen auch kurz davor sind, ihr auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise jetzt große Hoffnung haben, dass sie ihre wahre Identität aufdecken können. Und Penelope watscht das richtig hart ab. Also sie sagt direkt, schrei mich nicht so an. Eloise, denkst du eigentlich auch mal nach? Es ist, die Leute reden schon, wie du da mit jemandem am Sprechen bist und deine Zeit verbringst, der gar nicht von unserem Stand ist. Es ist ja nicht nur das, was da geschrieben gestanden hat. Eigentlich hat Lady Whistledown dir einen Gefallen getan, weil du jetzt nicht mehr unter Verdacht stehst, sie selber zu sein.
Ja.
Aber du solltest halt vorsichtiger sein. Und dann sagt Eloise auch, ja, Moment, ich dachte doch, ich wäre vorsichtig gewesen. Wer spricht denn? Und Penelope behauptet halt knallhart, naja, die Bediensteten sprechen. Mhm. Meine Schwester hat mich direkt einen Tag später angesprochen, ob du wirklich in Bloomsbury warst, um dich mit dem Drucker da zu unterhalten. Also ja. die Ortschaft verrät sie so nicht, aber wir wissen ja, dass die Druckerei in Bloomsbury liegt.
Genau.
Und dann sagt Penelope eben auch zu ihr, hey, du solltest das von vornherein kappen. Du solltest jetzt Gras über die Sache wachsen lassen. Ich bin mir sicher, der Skandal, der deine Familie gerade befällt, das wird nicht mehr lange Thema sein.
Ja.
Also lass es doch jetzt einfach gut sein.
Genau.
Und Eloise
genießt quasi die Ruhe, dass die Whistledown gerade nicht schreibt. Ne?
Genau.
Das ist halt, um wieder klarzukommen und euch wieder in der Gesellschaft halt passender zu präsentieren.
Ja.
Und sie freut sich eben schon darauf, wenn alles zwischen den beiden wieder ist wie vorher.
Genau. Und Eloise, also das muss man auch noch sagen, sagt dann eben auch noch, hey, ich weiß, mit mir gerade abzuhängen ist gerade gefährlich, aber vielleicht fallen diese 5 Minuten, die wir hier hinten sind, auch gerade nicht auf. Ne? Also Eloise ist halt schon klar, dass ihre Gesellschaft gerade nicht so unbelastet ist, sag ich mal.
Mhm. Wir wechseln dann die Szene in die Kunstakademie, wo Benedict gerade wieder mit, oh, wie heißt sie so? Ihr Name wurde eben genannt.
Ja.
Ruth? Nee.
Oder war es was mit T, dass sie irgendwie... Nee, nicht nee. Tina. Nee, vielleicht doch Ruth. Renee? Nee.
Ihr Name wurde auf jeden Fall eben genannt. Ich habe leider gerade wieder vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall sitzt er mit dem Model, ne, und die auch malt, zusammen und er malt sie gerade. Und er macht das auch richtig gut. Und dann kommen 2 Kommilitonen von ihm rein und fragen, ob sie sich dazugesellen dürfen. Und Benedikt, ja klar, total gerne. Je mehr, desto besser. Und sie sagt eben auch, ja, cool, kommt rein, ne? Und dann guckt er sein Kommilitone sich sein Bild auch an und sagt, Mensch, das ist ja richtig gut, das ist dein bestes Werk bisher, glaube ich, oder so. Und dabei rutscht ihm so ein bisschen raus, dass sie ja fast gedacht hätten, dass er quasi nur Drink und No Paint ist, ne?
Ja.
Also, dass er eben die ganze Zeit nur säuft und Party macht und eigentlich gar nicht richtig malen kann. Aber das hat sich ja jetzt wohl gezeigt, dass es nicht so ist, ne?
Genau.
Und dann ist Benedikt so, wieso? Hä, warum solltet ihr das denn denken? Und das Model fährt ihrem Kommiliton, der übrigens Rupert heißt, ich glaube, deswegen habe ich eher im Kopf, über den Mund so, nee, komm, lass doch mal, reicht dann jetzt auch? Und dann, naja, weil, also wegen deiner Aufnahme. Und dann sagt sie so, muss jetzt auch nicht sein. Und Benedikt will es dann aber halt wissen. Ne? Er sagt dann, ja, wieso, was ist denn mit meiner Aufnahme hier an der Akademie gewesen? Und er so, naja, ich dachte, du wüsstest das. Also dein Bruder hat halt eine ziemlich große Summe gespendet, um dich hier, also, ne, für dir an die Akademie. Und damit ist Benedikt ja eigentlich klar, was passiert ist. Er wurde quasi da reingekauft und nicht, weil er wirklich das Talent hatte.
Ja.
Ist halt die Frage, ob es vielleicht auch so trotzdem geklappt hätte. Das ist die andere Frage, ne, weil er hat ja Talent. Aber, ne, jetzt kann er es halt nicht sicher wissen.
Genau, also jetzt steht halt die Vermutung entsprechend im Raum. Ich hatte die Szene im Übrigen vorhin völlig falsch gedeutet aufgrund des Vorgesprächs mit Colin und Anthony und Bedienstete sind schon sozusagen abgewandert. Ich hatte es so verstanden, dass
eine Zahlung zurückgezogen wurde.
Genau, dass eine Zahlung zurückgezogen wurde und deswegen jetzt auf der Kippe steht, ob Benedikt bleiben darf.
Ja, ne, aber
dass das sozusagen Studiengebühren waren, aber völliger Quatsch. Gut, dass ich meine werte Isa hier neben mir sitzen habe, die aufklären kann.
Okay. Wir wechseln dann auf jeden Fall zu Lady Danbury.
Also zu den Danburys.
Zu den Danburys, zu den Sharmas, wie auch immer. Denn Anthony besucht jetzt Kate. Und er kommt auch mit einem Strauß Tulpen an und besucht sie. Und sie ist auch höflich zu ihm. Sie freut sich auch, ihn zu sehen. Und er entschuldigt sich, dass er nicht vorher schon mal gekommen ist. Und sie sagt, ja, müssen Sie ja auch nicht, Sie sind mir ja zu nichts verpflichtet, alles gut. Und er meint, nee, doch, ich bin froh, dass ich Sie an dem Tag gefunden habe, weil wenn wir dieses erste Rennen damals im Park morgens nicht gehabt hätten, dann hätte ich Sie ja vielleicht gar nicht gefunden. Deswegen bin ich ganz froh, wer weiß, was dann passiert wäre. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass Sie wieder genesen sind und überhaupt diese Sache am Morgen danach, ne, weshalb ich ja überhaupt zu Ihnen gekommen bin. Ich habe mir Freiheiten rausgenommen, die nicht hätten sein dürfen. Ich wollte sie nicht ausnutzen, das haben sie nicht verdient. Mhm. Ne? Das soll alles rechtens passieren und ich möchte nicht, dass das so geschieht. Deswegen möchte ich sie eigentlich fragen, also ich möchte sie heiraten. Ne? Und sie fällt ihm währenddessen immer wieder ins Wort und sagt, Lord Bridgerton, Sie sind mir zu nichts verpflichtet. Lord Bridgerton, bitte, das müssen Sie jetzt auch gar nicht. Und dann, ja, ich gehe zurück nach Indien. Und er so, wie? Ja, ich gehe zurück nach Indien. Sobald ich mich mit Edwina ausgesöhnt habe, war der Plan, ich gehe zurück nach Indien. Und das werde ich ja jetzt auch tun.
Genau, also für sie steht die Entscheidung fest. Sie sagt auch, für meine Schwester und meine Mutter ist gesorgt. Lady Danbury hat schon gesagt, sie würde die beiden auch noch für eine weitere Season unterstützen. Ich bin hier keine Hilfe, das ist vollkommen klar. Und Anthony versucht eben auch noch einmal zu verstehen, dass er das nicht einfach nur jetzt vorbringt, sondern dass er sich auch schon an dem Morgen, als das mit dem Sturz passiert ist, wollte er sich eigentlich schon entschuldigen und ihr den Antrag
aber
machen.
Aber das sagt er ihr nicht. Und das ist das Problem, glaube ich, an der ganzen
doch,
Szene.
Doch, er sagt es schon so, aber es kommt halt falsch rüber, weil er nie sagt oder weil er nie klar macht, dass sein Heiratsantrag aus Liebe geschieht und nicht, weil die beiden unter dem Pavillon im Bridgertonschen Garten ein kleines Tete-a-Tete hatten. So. Und im Endeffekt, es ist einfach so unnötig dramatisch.
Ach, ja, vor allen Dingen beide sind traurig. Anthony geht dann traurig. Sie weint. Es ist einfach alles dramatisch.
Es ist saudramatisch.
Und man ist wieder so, oh man, oh why?
Ja. Ja. Und oh man, oh why haben wir in der nächsten Szene auch. Da sind wir nämlich in der Druckerei. Und Fio und Eloise, die sind gerade total on fire, die alten Ausgaben sich anzugucken. Auch nochmal so die Druckqualität und alles zu beäugen, weil, das haben wir ja schon in einer Staffel vorher gelernt, im Verlauf dieser Staffel, entschuldigt, hatte Eloise ja schon herausgefunden, dass teilweise ja die Buchstaben ausgetauscht worden sind. Und das guckt sie sich mit Fio gerade in dem Moment an und im Eifer des Gefechts kommen die beiden sich näher. Und Fio versucht, Eloise zu küssen. Sie kriegt dann aber kalte Füße. Mhm. Ob sie nun kalte Füße bekommt, weil es ja am Nachmittag das Gespräch mit Penelope gab oder weil sie kalte Füße hat, weil sie natürlich auch unerfahren ist, weiß man an der Stelle nicht, aber sie weicht zurück. Mhm. Fio entschuldigt sich auch und sagt auch, ich wollte dich nicht bedrängen oder so. Und in ihrer Panik sagt halt Eloise die ganze Zeit, das ist komplett absurd. Das hier zwischen uns ist absurd, das können wir hier so nicht weitermachen, wir können uns nicht mehr wiedersehen. Und dann ist Fio halt auch wirklich gekränkt und verletzt und auch vom Donner gerührt, weil er halt auch sagt, ey, Moment mal, das hier war doch alles komplett deine Idee.
Mhm.
Und Eloise versucht dann noch so ein bisschen zu erklären, dass ihre Anwesenheit da natürlich eigentlich dafür sorgt, dass er ins Kreuzfeuer gerät und das möchte sie eigentlich nicht und sie hat auch wohl irgendwie schon erfahren, dass sie teilweise nicht so vorsichtig war. Und Fio kriegt es halt, ob nun in den falschen Hals, weiß man nicht so recht. Aber er sagt halt, ich habe schon verstanden, was hier Phase ist. Die Lady von der gehobenen Gesellschaft kann sich halt eben nicht mit einem einfachen Drucker wie mir abgeben. Schon klar, du wirst jetzt in deine Welt zurückkehren und ich halt entsprechend in meiner. Dann vergessen wir halt, was hier passiert ist. Danke für die Bestätigung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Tschüss, ciao, schönen Abend noch.
Ja.
Muss halt nicht unbedingt sein. Ne?
Ja.
Bitter.
Ja, bitter. Sehr bitter. Und dann geht er quasi auch nach hinten, lässt Eloise zurück und sie weint auch ein bisschen und geht dann anscheinend auch. Das sehen wir aber nicht mehr. Aber wir wechseln die Szene zu Penelope in ihr Zimmer. Es ist abends und sie verstaut gerade ihre Whistledowns unter ihren Dielen. Das heißt, sie hat noch nicht komplett damit abgeschlossen. Ne? Sie hat da noch die Ausgaben liegen und ihr Geschriebenes. Sie hat nicht alles verbrannt anscheinend. Nee. Und sie verstaut es, wie gesagt, gerade wieder unter den Dielen und macht den Teppich drüber, sodass das keiner sieht. Und dann schaut sie halt gedankenverloren nach draußen und fimmelt so ein bisschen an ihren Vorhängen rum. Und dann wechseln wir die Szene.
Ja.
Und zwar sind wir bei den Sharmas, also bei Edwina und Kate. Denn Kate kommt gerade zu Edwina ins Zimmer. Und möchte mit ihr sprechen. dass sie sich eben entschuldigt, dass ihr das alles leid tut und dass sie natürlich im Guten mit ihr auseinandergehen möchte, bevor sie wieder nach Indien geht.
Ja.
Und Edwina fragt sie dann einfach nur, ja du, alles gut, ich habe in den letzten Wochen mir eigentlich nur Sorgen darum gemacht, dass du wieder gesund wirst, aber sag doch mal, warst du eigentlich die ganze Zeit verliebt in Lord Bridgerton und hast mich die ganze Zeit angelogen? Und Kate sagt, nein, ich habe mich selber angelogen. Ich dachte, ich könnte diese Gefühle überwinden. Ich dachte, ich könnte sie zur Seite tun. Die waren auch nicht von Anfang an da, aber irgendwann waren sie zu stark, um sie zu ignorieren. Und das versteht Edwina dann auch. Ne? Ja. Also sie hört das dann auch, was sie sagt. Und ist dann eben so, ja, aber warum hast du es mir denn nicht rechtzeitig gesagt? Und Kate sagt eben, das tut mir leid. Ich wollte mich selber einfach belügen. Ich dachte, ich könnte das halt beiseite schieben, damit du dein Glück finden kannst. Aber es ging dann einfach nicht.
Ein bisschen schade finde ich an der Szene, dass Kate nicht anführt, und das wäre ja auch eine Erklärung gewesen, dass sie das versucht hat,
ja,
aber Anthony ihr dann mit dem Heiratsantrag zuvorgekommen ist.
Ja, gut, das stimmt. Das könnte man auch sagen, aber andererseits,
was ändert ja nichts.
Was wird es jetzt ändern, genau.
Na, aber es wäre ja schon eine Hintergrundinfo, dass Edwina jetzt nicht glaubt, okay, Kate hat es gar nicht erst probiert, sondern dass sie eigentlich versucht hat, mal was zu sagen.
Aber das Timing bad war.
Aber das Timing halt immer schlecht war. Das eine Mal war das Timing halt schlecht, weil Anthony rausgestürmt kam, um ihr noch an der Kutsche einen Heiratsantrag zu machen.
Ja.
Und das andere Mal war das Timing schlecht, weil in dem Moment, wo sie mit Edwina sprechen wollte, dann eine Bedienstete reinkam und sagte, übrigens, die ganze Hochzeitsgesellschaft ist da,
ja,
oder die Gesellschaft beim Ball. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall war dann das war, als die Großeltern gekommen sind.
Da wollte sie das mit den Sheffields aber sagen, nicht das mit Anthony und ihr.
Das ist richtig, ja, ne? Aber trotzdem gab es ja Gelegenheiten, wo Kate es durchaus probiert hat, aber es gab immer etwas unschöne Unterbrechungen.
Stimmt.
Schön ist aber, was Edwina als nächstes sagt. Sie meint nämlich zu Kate, hey, Ich bin durch damit, hier irgendeine Rolle in irgendeinem Spiel zu spielen.
Mhm.
Und ich finde, auch du solltest damit durch sein, weil ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich weiß gar nicht, wer ich bin und ich weiß auch gar nicht, wer du bist. Und jetzt merke ich, du weißt nicht mal selber, wer du bist.
Ja, und ich mag die Version der jungen Frauen, die wir hier spielen oder die wir geworden sind, mag ich nicht. Vielleicht sollten wir mal neue Versionen finden von uns. Und das finde ich sehr weise von ihr, muss ich sagen. Also
sie hat halt echt Zeit gehabt zu reflektieren und natürlich jetzt auch nochmal so für sich erkannt, hey, es kann doch auch einfach nicht sein, dass auch wenn es Halbschwestern sind, ne, aber dass zwei Frauen, die ihr Leben miteinander verbracht haben, die sich eigentlich so sehr schätzen, dass eine Season ausreicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Geflogenheiten, um das Ganze über den Haufen zu werfen.
Ja,
ne?
Das kann auch nicht angehen. Und da sind die beiden sich jetzt auch einig. Und Edwina sagt dann, ja komm, lass uns doch gucken. Lass uns doch als neue Ichs quasi heute Abend auf dem Featherington-Ball dabei sein. Und Kate möchte erst gar nicht so mit, aber irgendwie nickt sie dann doch. Und dann wechseln wir die Szene.
Beziehungsweise, wir sind durch für diese Folge.
Stimmt, wir sind voll durch für diese Folge. Du hast recht.
Ja. Ja. Wir beenden die Folge und dann haben wir noch einen zweiten Part dieses Staffelfinales.
Genau.
Vorher schauen wir aber mal, ob es Stimmen aus der Community gab.
Also von Spotify gab es nichts Neues. Schreibt uns aber gern da weiterhin Kommentare und denkt dran, uns da auch gut zu bewerten. Das wird uns nämlich ultra freuen und das hilft uns auch mit der Reichweite.
Mhm.
Und das kostet auch gar nicht viel, außer einen kleinen Klick.
So ist es.
Mhm.
Also bei Instagram hatten wir nichts. Wir haben aber eine Nachricht von Lady Emlyn im Discord.
Mhm.
Sie schreibt, dieses Gespräch zwischen Violet und Anthony ist so emotional. Ich musste tatsächlich ein Tränchen verdrücken. Die echte wahre Liebe, weil sie es wert ist.
Mhm.
Und das stimmt natürlich auch. Darüber haben wir ja gesprochen. Es ist auch der einzige Kommentar zum ersten Part, dass wir das auch total schön fanden, dass Violet ja Anthony noch einmal ins Gewissen reden will, dass es nun mal einfach manchmal blöde Umstände gibt, aber alles eben auch nichtig erscheint, wenn es halt für die wahre Liebe ist. Schade finden wir aber eben nach wie vor, dass der Gesprächsanfang so ein bisschen Fokus von Anthony weg hin zu Violet war.
Ja, genau. Das fand ich nämlich auch und das ist irgendwie unangenehm, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, sonst hatten wir nichts weiter.
Nee, diese Woche ist nicht so viel gewesen. Vielleicht dann zum zweiten Teil, da kann ja ein bisschen mehr kommen. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, ne?
Genau. Erzählt uns doch gerne mal, mit welchem Tee es euch immer so gemütlich macht, weil jetzt fangen ja die Wintermonate an.
Oh ja.
Und dann freuen wir uns, wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann. Bye.